So, hallo zusammen zur letzten Runde hier am Frostcon Samstag. Wir haben hier noch einmal Bene, der möchte uns einmal ein bisschen mitnehmen in diese Wolke, beziehungsweise vor allem wieder aus dieser ominösen Wolke, wo sich unsere aktuelle IT-Landschaft so gerne versteckt oder besser gesagt nicht mehr verstecken sollte. Dementsprechend schauen wir uns jetzt mal an, was passiert, wenn man diese Wolke wieder verlässt und in einer Co-Location-Situation landet, wo man dann wieder spezifische Sachen bekommt von Leuten, die auch verstehen, was sie da tun.
Ja.
Bitte.
Servus, schön euch zu sehen. Jetzt hier zu dieser Abendstunde noch. Letzter Talk, danke, dass ich auf der Frostcon da sein darf. Ich nehme euch mit, ich habe in den letzten 2 Jahren bei meinem aktuellen Arbeitgeber ein komplettes Co-Location-Projekt aufgebaut, habe da viele Fehler gemacht. Ich will euch da ein bisschen zeigen, was man da tun kann, wie sich das auch rechnet, wie sich es auch rechnet ohne Cloud. Und ich will euch da einfach mal mitnehmen und auch so zeigen, was, wenn ihr eigentlich mit einer Autoscaling-Gruppe und einer VM die ganze Zeit arbeitet, was es eigentlich auf der anderen Seite gerade bedeutet, dass das Ding hochverfügbar ist im Rack. Kommen wir noch kurz zu mir. Ich bin Bene. Ihr kennt mich vielleicht auch im Netz als BabyHai, also wenn es jemand den Nick schon mal gelesen hat auf GitHub oder so. Ich mache seit 15 Jahren Linux, seit 11 Jahren irgendwie Bare Metal, das auch mit High Performance Computing mal eine Zeit lang gemacht. Mittlerweile jetzt 6 Jahre IT in Vollzeit und seit 5 Jahren habe ich irgendwas immer irgendwie mit Colocation zu tun. Ich habe eine Zeit lang auch gesagt, ich habe mich da irgendwie von Layer 0 bis Layer 8 gekümmert. Also Layer 0 habe ich immer als Rackschraube bezeichnet. Seit 2 Jahren bin ich bei der 3Q, wenn man so European Sovereign Video Hosting, also YouTube ohne Cookies so ein bisschen aufgesagt. Und da habe ich eine eigene Co-Location aufgebaut. Gerade aktuell in Nürnberg, jetzt in 2 Wochen kommen wir noch dann nach Frankfurt noch zusätzlich, haben da mehrere Standorte, wollen das aufbauen. Worum geht es in dem Talk jetzt nochmal ganz genau? Es geht um die Technik. Ist es wirklich nur ein paar Kabel einstecken? Habe ich letztens wirklich schon in der Firma gehört. Ich will euch zeigen, wie das Ökosystem so in die Richtung funktioniert. Und ich will euch zeigen, wie ihr rechnen müsst. Vorsicht, das sind Nettopreise, aber ich glaube, Nettopreise sind für euch alle hier okay. Worum geht es nicht? Cloud-Bashing. Für uns ist Cloud, also wäre auf jeden Fall teurer. Ich will das hier gar nicht darlegen, dass das irgendwie so doof oder sowas wäre. Für euch ist es aber vielleicht umsatzstärker. Also es gibt immer noch danach genug Gründe, in die Cloud zu gehen. Ihr müsst eure Hausaufgaben selber machen. Also kommen wir kurz zur Agenda. Wir gehen am Anfang in die Technik, checken uns das Rechenzentrum ab. Warum reicht es nicht nur, dass es im Keller ist? Gehen danach weiter. Warum ist die Serverhardware so, wie sie ist? Warum ist es so laut? Ja. Dann, wie funktioniert da das Internet? Ja, kommt es da eigentlich aus der Dose, wie sonst auch bei uns zu Hause? Vor allem, was ist da auch anders? Dann machen wir noch einen spezifischen Vergleich für uns von S3 und unserem Self-Hosting, was das eigentlich für uns bedeutet, was wir da eigentlich auch dann sparen. Dann bringe ich am Ende noch ein paar Learnings mit, was wir eigentlich getan haben. Und dann kommen noch so ein paar Unknown Unknowns. Also ich habe auf jeden Fall nicht alles gecovert. Ich will euch dann nur so mitgeben, so hey, die Known Knowns, die Known Unknowns, wo ihr vielleicht auch noch drauf gucken müsstet, wo ihr drüber stolpern könnt. Ja, guck mal ins Rechenzentrum. Warum ist das eigentlich nicht im Keller? Ja. So, wir müssen erstmal am Anfang nämlich das richtige Rechenzentrum finden. So, das heißt, wo wollen wir eigentlich hin, bevor wir irgendwo ein Rechenzentrum haben? Wir wollen das natürlich nicht im Keller haben. Meistens ist die Sache, ihr wollt in Deutschland nach Frankfurt. Da ist einfach der Datenhub, das sind die meisten Sachen. Ihr habt einfachste Konnektivität, ihr könnt euch einfach überall anschließen. Oder wollt ihr es vielleicht einfach lokal bei euch haben und wollt nicht in den Data Center Hub nach Deutschland, sondern lokal in der Nähe was von Rechenzentrum wollt ihr haben. Dann gibt es noch so was anderes, wir haben so BSI-Georedundanz, vielleicht willst du gerade ein zweites Rechenzentrum aufbauen, dann brauchst du noch 200 Kilometer Luftlinie irgendwo dazwischen. Und was auch noch ein Ding ist, wenn ihr nachher Internet haben wollt, braucht einen Wunschcarrier. Also ihr wollt irgendwo euer, also willst du zu Telekom, willst du zu 1&1, willst du zu Versatel, so nach dem Motto, bei dir zu Hause. Das gibt es auch im Rechenzentrum. Die sind nicht überall. Es gibt Dinge, wie man da noch irgendwie drankommt, wenn er mal nicht da ist. Das werde ich aber hier nicht behandeln. Dafür gibt es Datenbanken, wenn ihr Rechenzentren sucht. Einerseits könnt ihr auch einfach Google, Colocation, Frankfurt oder wo auch immer hin. Ihr könnt aber beispielsweise, da gibt es so eine PeeringDB, also das ist das, was das AS-Netz, also und die AS-Netze für das Internet auch eine riesige Datenbank hat. Und da könnt ihr mit einer Advanced Search auch die Facilities abrufen. Habe ich letztens sogar erst gesehen. Da könnt ihr auch danach einen KMZ-File runterladen und seht die, alle euch ausgefilterten Rechenzentren, die da hinterlegt sind, seht ihr über komplett Deutschland verteilt, könnt euch dann die eigentlichen Rechenzentren rauspicken, die ihr haben wollt. Das andere gibt noch datacentermap.com, ist ein bisschen kommerzieller aufgelistet, aber die eine oder anderen Rechenzentren konnte ich da auch damit auseinander, also finden. Es gibt noch andere Dinge, die ihr im Rechenzentrum vielleicht haben wollt, wahrscheinlich noch Zertifizierungen. Und ihr seht, also ISO 27001 ist eigentlich fast überall im Rechenzentrum. 9001 habt ihr immer mal wieder, wenn ihr es braucht. Wir haben es jetzt in dem Fall noch nicht gebraucht. Und BSI-IT-Grundschutz selten. Müsst ihr auch am Anfang einfach vielleicht mal schauen, was ihr da braucht. Dann müsst ihr vielleicht noch schauen, wollt ihr in diesem einen Rechenzentrumscampus vielleicht mehrere Availability-Zones haben, dass ihr einfach eine Zone in einem Brandabschnitt habt und vielleicht noch in einem anderen Brandabschnitt, ob ihr sowas macht. Das hat den Hintergrund, wenn ihr das an einem Campusbetreiber hat, benutzt über mehrere Availability Zones, könnt ihr die mehreren Availability Zones direkt easy miteinander verbinden, weil der Rechenzentrumsbetreiber, der hat meistens immer schon Glasfasern dazwischen verlegt. Und eine andere Sache, ihr solltet euch auch vielleicht anschauen, ob das notwendig ist für euren Anwendungsfall. Was von der Legislatur hat denn der Rechenzentrumsbetreiber für euch? Bei uns war es wirklich ein wichtiges Ding, dass wir nicht in die zu den Amerikanern reingegangen sind. Das waren interne Diskussionen dann am Ende noch. Wir sind deswegen zu einem deutschen Hoster und zu NTT, einem japanischen, und waren. Wir haben explizit die Amerikaner ausgeklammert. Das kann ein bisschen Hokuspokus sein, aber das müsst ihr nachher am Ende für euch genau abchecken, was ihr da braucht. So, jetzt habt ihr das richtige Rechenzentrum gefunden. Was macht ihr denn dann zusätzlich, oder was macht dieses Rechenzentrum denn eigentlich für euch? Wir gucken da ein bisschen durch. Ja, erstmal, dieses Rechenzentrum ist das Wichtigste, eure Daten sind sicher eingeschlossen. Da kommt niemand dran ins Gebäude, da kommt niemand dran an euer Rack. Alles, was da drin ist und immer, wenn da jemand reingeht, wird das protokolliert. Das sieht bei uns dann so aus. Wir haben uns da mal auch in der Schleuse hingelegt, haben so getan, als hätten wir einen Mittagsschlaf gemacht. Jeder Zugriff sollte dokumentiert werden. Fotos werden da regelmäßig und überall gemacht. Wenn ihr weitergeht, ihr müsst eigentlich normalerweise auch immer einen Zugriff anfragen. Es gibt manchmal Permanent Access, das hatten wir jetzt in dem Fall, aber oft ist es auch einfach so, dass immer so ein Access-Ticket gestellt werden muss. Man schreibt dort dem Support, hey, ich will ran, ich heiße Benedikt Heine, ich bin da und da geboren. Dann musst du mit dem Ausweis hin und hast genau ein Zeitfenster, wann du reinkommst, wann du rausgehst. Das sind die wichtigsten, eigentlich meiner Auffassung nach, das wichtigste Feature an einem Datacenter. Das ist nicht dein Keller, wo jemand einbrechen kann. Und wenn du einbrichst oder wenn eingebrochen wurde, weiß niemand, wer eigentlich oder was da eigentlich gerade passiert ist. Genau, dann gibt es nochmal diese Racks and Cages. Also das sind so Abtrennungen im Rechenzentrum. Und dann gibt es eigentlich Schränke da drin. Und das sind die Racks. Die beiden sind nochmals abgeschlossen, heißt, du kannst auch einen eigenen privaten Bereich für dich haben, wo andere Leute nicht rankommen, auch nicht mal in die Nähe von deinem Rack. Wir sind noch nicht so groß. Ich glaube, Cages gibt es meistens frühestens ab 3 Racks bei den ersten. Wir sind aktuell noch nicht so groß an den jeweiligen Standorten, dass wir das machen können. Wird aber interessant für den einen oder anderen, wenn auch nicht mal ins Rack reingeschaut werden sollte. So, was macht das Rechenzentrum dann noch? Das finde ich dann aus irgendwie so der drittwichtigste Punkt, der macht Strom und USV, also stellt euch überhaupt Strom bereit, den ihr verbrauchen könnt. Dann muss der so Strom natürlich unterbrechungsfrei sein. Und nicht nur, dass der dann unterbrechungsfrei ist, ihr macht da Wärme drin mit dem Rack. Das muss auch irgendwie wieder klimatisiert werden. Und als allerletztes braucht ihr noch eine Glasfaser, dass überhaupt euer Rack funktioniert. Also da kommt nachher Licht in euer Rack, mit dem könnt ihr Daten übertragen. Das wird in einem Meet-Me-Room verbunden, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Und ihr könnt über so Cross-Connects euch zu anderen Parteien verbinden. Da könnt ihr Traffic austauschen, könnt ihr generellen Internet-Traffic loswerden. Ihr könnt auch einfach zwei Racks von euch selbst über zwei Availability-Zones miteinander verbinden und könnt Daten darüber austauschen. Es gibt dann noch so zwei kleinere Dinge, die haben. Das eine sind Remote Hands, ja, das ist so Lego-Anleitungen schreiben für Arme. Also da geht es halt darum, Hardware dahin zu schicken und dann ganz genau hinzuschreiben, was die Person zu tun hat. Also stecke Kabel 1 in Switchport 1, stecke es auf der anderen Seite in die Höheneinheit da hinten, Höheneinheit 48 und stecke dann noch in stecke das noch in NIC Interface 1. Anders wird es immer irgendwie schwierig, weil die Informationen nicht gut ausgeführt werden. Wenn es klappt, klappt es. Ja. Wir haben schon alles gesehen. Also ich habe beim ehemaligen Arbeitgeber gesehen, da war dann der doppelt angeschlossene Switch, der war einfach danach aus. Dann gibt es noch das Letzte. Ganz oft schicken wir Hardware dahin. Und die nehmen auch die Pakete dann an. Packstation as a Service, so in die Richtung, kann man das auch nennen. So, jetzt kommt, das war das, was im Rechenzentrum ist. Wenn es weitergeht, sieht es im Rechenzentrum dann wirklich so aus? Nee, da gibt es einzelne Racks. Kriegt er mit 40 bis 47 Höheneinheiten, je nachdem, was er für Racks euch holt. So eine Höheneinheiten ist die Minimaleinheit eigentlich, wo ein Server reinpasst. Also das, so eine Pizzaschachtel ist genau eine Höheneinheit. Also theoretisch könntet ihr 47 Server in einen so einen Rack reinpacken. Geht nicht ganz, da muss noch ein bisschen nach später was weg, so Pre-Cabling und so. Aber theoretisch kann da eine Höheneinheit rein oder ein Server in eine Höheneinheit. Meistens, wir betreiben die meisten Server mit zwei Höheneinheiten, weil es macht die Kühlung wesentlich einfacher. Und wir haben das andere, den Vorteil, wir können da auch wesentlich mehr Festplatten vorne reinstecken. So, im Rack hat man auch eine Kaltgang-Einhausung. Also jedes sinnvolle Rack hat einen Warm- und einen Kaltgang. Das heißt, dass vom Kaltgang die Luft eingesogen wird und über den Warmgang ausgestoßen wird. Dafür gibt es auch dann so schöne Blanking-Panels, die vorne dran sind. Da ist dann der Powerflow, der Airflow ist dann einfach abgedichtet. Also dass nicht irgendwie kalte Luft, ohne dass sie durch den Server durchströmt, dann da reinkommt. Im Rack findet auch mehrere Powerfeeds. Das heißt, die mehreren Phasen sind getrennt voneinander mit verschiedenen Sicherungen da eingebaut. Das heißt, wenn ihr nachher einen Server habt mit zwei Netzteilen, sind die auch immer redundant. Es kann dann sein, dass die eine Phase der Strom ausfällt, der Server läuft weiter. Das kann auch eine ganz normale Wartung sein. Es sind redundant zueinander. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr sowas habt, kauft verschiedene farbige Kabel. Hilft hilft wirklich enorm. Wir haben es früher mit so Kleber gelabelt. Da ist dann der Kleber einfach abgegangen. Das Ding war weg. Also kauft einfach nicht nur schwarze Kabel, sondern kauft schwarze und weiße Kabel oder so. Also wir haben es wirklich gemacht, schwarz und weiß. Das hat auch den großen Vorteil, einfach mal guckt auf die eine, man schaut auf die eine Stromverteilungsdose und es ist einfach alles weiß und ein Fehler würde sofort auffallen. Mein absoluter Tipp, macht euch da ein Farbschema. Das hat irgendwas zu tun. Also das gibt irgendwas. Dann gibt es noch die eigentlichen Steckdosenleisten. Ja, gibt es noch. Es gibt keine oder selten Schuko-Stecker im Rack. Und meistens gibt es direkt schon so PDUs. Da gibt es so eine super gute Seite auf Wikipedia, Gerätestecker. Die ist wirklich top. Ja. Da findet man dann auch raus, warum ein Kaltgerätestecker heißt und dass es noch einen Warmgerätestecker gibt und einen Heißgerätestecker. Wenn man sich dann anguckt, dass ein Heißgerätestecker bis 155 Grad Betriebstemperatur funktionieren darf, dann fragt man sich, wer fasst es eigentlich da noch an? Und als allerletztes im Rack gibt es noch diese Vorverkabelung. Das ist ein Patch-Panel aus ganz vielen Glasfasern, die einfach, ich habe das vorher schon gesagt, in diesen Meet-Me-Room gelegt sind. Das heißt, ganz oben im Rack ist meistens auf Höheneinheit 47 ein Patch-Panel. Da sind einfach vorverkabelt ganz viele Glasfaser drin. Die gehen in den Meet-Me-Room rein. Die werden gar nicht verwendet am Anfang, aber früher oder später wird da irgendwo in dem Meet-Me-Room so ein kleines Kabel gesteckt, dass ihr dann euch zu einem anderen Rack verbinden könnt. So, jetzt haben wir alles, haben wir das Rechenzentrum gesucht und gefunden. Jetzt haben wir, wissen wir, was im Rack steht. Jetzt wollen wir noch eine kleine Kostenübersicht machen. Was kostet denn eigentlich so ein Rack an sich? Und aktuell rechnen wir so einfach gerade mit 3 kVA, also 3 Kilo, nicht ganz 3 Kilowatt, ja, aber machen wir es jetzt einfach mal ganz grob, 3 Kilowatt, die da währenddessen im Rack verbraucht werden. Und wenn man so sieht, so in der Schweiz kommt man da am Ende mit einem Monatspreis von knapp 2000 Euro raus. Wenn man es bei Hetzner in Nürnberg dann hier beispielsweise gerade schaut, da sieht man, da kommt man knapp unter 1000 Euro raus. Also Initialkosten sind da ziemlich hoch, dass nur man so einen Serverschrank hat. Man kommt aber meistens irgendwo zwischen 1000 und 2000 Euro mal für die ersten Dinge für einen Rack her. Was ihr jetzt auch seht, in dieser Tabelle sind ganz, ganz viele Lücken auch drin, weil jeder verschieden die Preise irgendwie zusammenstellt. Wir haben in Frankfurt, da ist alles irgendwie im Rackpreis inbegriffen. Das ist eigentlich auch inbegriffen bei uns. Wir haben im Angebot in der Schweiz, müssen wir keine Leistungsbereitstellung zahlen. Wir müssen aber allen Strom bezahlen. Ich muss jetzt gleich ein Wort zur Leistungsbereitstellung verlieren. Aber an sich sind überall Lücken. Nur irgendwo kommt man am Ende zwischen 1000 und 2000 Euro irgendwo raus von Rack, dass man das irgendwie benutzen kann. Da ist jeder Anbieter aber anders. Ja, sprecht mit denen. Jetzt kommen wir noch zur Leistungsbereitstellung. Weil hier beispielsweise in Nürnberg wird sie berechnet explizit, hier ist sie im Rackpreis mit drin. Bei Hetzner will es gar nicht. Und in der Schweiz ist beispielsweise auch im Rackpreis mit drin. Was ist die Leistungsbereitstellung? Die Leistungsbereitstellung von 3 kVA heißt eigentlich nichts anderes als, du darfst 3 Kilowatt, also 3 kVA verbrauchen. Das sind 3 Brutto-Kilowattstunden, nenne ich es jetzt einfach mal. Man muss das nochmal durch 1,2 teilen, dass man auf der eigentlichen Leistung ist, die man wirklich da drin verbrauchen darf. Aber es geht darum, der Datacenter-Betreiber, der stellt die Power dar, also es muss irgendwo herkommen, der Strom, und das muss nochmal klimatisiert werden. Deswegen gibt es bei den meisten Data Center Betreibung so ein Posten von der Leistungsbereitstellung, die extra bezahlt werden muss. Also es ist nicht so, dass dieses Rack was kostet, sondern also dieser Schrank wirklich, sondern es ist auch so, dass wirklich der Strom zusätzlich berechnet wird und nicht nur zusätzlich, dass du ihn verbraucht hast, wie beispielsweise hier 25 Schweizer Franken oder 33 Cent auf die Kilowattstunde, sondern es ist explizit nochmal, dass du überhaupt verbrauchen könntest. Nochmal nur das da. Das ist der Punkt für das Rack, was das kostet, wie wir das nachher verrechnen, diese 1.000 bis 2.000 Euro, kommen wir später noch dazu. Kümmern wir uns erstmal noch jetzt um die Server-Hardware. Als nächstes, warum ist die da eigentlich, warum ist die so laut, warum ist sie so teuer? Hat jemand irgendwie schon mal so einen Switch irgendwie so gebootet und angesteckt? Ja, so Jet Engine ist ja eigentlich ziemlich normal dann. Und das hat leider auch einen Grund. Ja, ihr seht auch beispielsweise jetzt gerade hier so einen Server. Merkt ihn euch, da ist ein Detail, was da fehlt. Kommen da später drauf zu. Aber was ihr beispielsweise seht, ist es 19 Zoll Hardware. Es sind jetzt gerade so Rack Rails, den konnten wir hier gerade rausziehen, den haben wir gewartet. Der hat explizit hohe explizit CPUs mit einer hohen TDP. Also da ist mittlerweile 200 Watt normal in eurem Desktop. Ihr habt da 50 bis 100 waren es früher. Mittlerweile ist auch ein bisschen drüber, so auf 100 bis 150. Aber so 200 TDP ist heute vor allem total normal. Ich habe jetzt wirklich nochmal geschaut für die aktuelle Ryzen-Generation. Es gibt, glaube ich, zwei CPUs, die weniger, also in diesem kompletten Ryzen-Portfolio, zwei CPUs von den 20 Stück, die weniger als 200 Watt verbrauchen. Und der Rest ist irgendwo bei 400. Im Zeitalter von AI ist es auch ein reiner Rundungsfehler ja nur noch, das, was da ist. Sorry?
Es sind dann aber 100 oder 200 Kosten. Wenn man das dann durchteilt, ist es pro CPU gar nicht so viel.
Das ist richtig. Aber die, also die Frage war, da sind dann 200 Cores drin und das ist pro einzelner Kern nicht so viel. Das ist einerseits richtig. Der Hintergrund ist aber der, dass selbst die 8-Kern, also diese 8-Kern-CPUs haben weniger als 200 Watt. Wenn dann 200 Cores drin sind und 500 Watt verbraucht werden, ergibt es natürlich Sinn. Komplett. Es muss aber trotzdem irgendwo gekühlt werden. Also diese 200 Watt. Meistens sind es dann noch Dual-Socket-Systeme. Und das Wichtige bei diesen CPUs, dem viele PCIe-Lanes. Das findest du auch im normalen AMD Ryzen-Prozessor nicht so. Da ist bei 32 mal oft Schluss oder 40 ist, glaube ich, mittlerweile. Also wir hatten auch mal eine Zeit lang die Überlegung, ob wir so günstige Systeme einsetzen als Cache-System, aber da kann man ein Netzwerkinterface hinzufügen und dann war es das. Dann gibt es da noch so extra entwickelte Airflows. Also man sieht das hier vielleicht so leicht in der Spiegelung. Da in dem Server ist jetzt gerade noch so ein Air-Shroud mit drin. Der leitet im Server gerade hier die komplette Luft, wie die nachher auch dann über die RAM-Bänke und über die CPUs durchlaufen soll. Und da ist es normal, dann bei einem U-Chassis, dass da halt auch mal 10.000 RPM der Lüfter einfach läuft. Also ich hatte das früher, wenn ich mit den Switches gearbeitet habe, ich bin in den Raum rein, habe die eingesteckt, also in unsere Lab eingesteckt, bin raus, habe die Tür zugemacht, habe erstmal 5 Minuten gewartet. Das ist eigentlich ganz normal. Und Netzwerk ist überall eigentlich mittlerweile über 10 Gigabits. Gibt es auch nämlich nirgendwo, glaube ich, in normaler Desktop-Hardware. So. Was finden wir denn noch drin? Wir finden meistens noch redundante Netzteile drin. Kann man eins rausziehen, Wartung machen oder so Sachen. Oder wenn es kaputt ist, kann man es auch direkt swappen. Alles ist hot swappable oder sollte hot swappable sein, so viel wie möglich. Ist nicht immer. Aber das Wichtigste ist eigentlich irgendwie Netzteil. Die Festplatten, die gehen am meisten am schnellsten kaputt. Und mittlerweile gibt es auch so OCP-NICs, also von Open Compute Project, die kann man auch sogar das Netzwerkinterface anscheinend hotswappen. Das habe ich letztens im Datacenter gehört. Mir sind noch nicht solche untergekommen, aber es ist eigentlich total coole Sache, das einfach hotswappen zu können. Du musst nichts runterfahren. Ein RAID Rebuild funktioniert beispielsweise direkt und ohne Probleme. Auch Ceph Rebuilds, Platte raus, neue Platte rein, fire and forget. Und das allerletzte und wichtigste noch ist, da ist IPMI noch dabei. Das Out-of-Band-Management macht ein KVM, also Keyboard, Video und Maus. Ja, das hilft ganz oft, wenn die Netzwerkkonfiguration falsch war. Also if reload A hat, glaube ich, jeder irgendwie schon mal eingetippt oder Netplan apply und dann waren so Bridges drauf bei Netplan und dann ging das nicht mehr mit dem automatischen Rollback. Also es hilft da extrem. Und das andere ist noch, da kann man auch so ISO-Images reinhauen und kann von denen booten, kann den Installer booten, kann starten damit. Das Ding bei IPMI ist irgendwie so der Witz, das ist erst irgendwie richtig, wenn es richtig langsam ist und Java macht. Ich habe schon gehört, leidensgeplagte Geister, aber nee, funktioniert immer dann, wenn du es brauchst, läuft irgendwie. Es läuft nicht super, aber es besser als der Server ist gar nicht mehr erreichbar. So, und dann müssen wir noch als letztes auf die Technik gucken. Was läuft denn eigentlich im Netzwerk? RJ45 ist mit, also stinknormale Kupferverkabelung, wie wir sie so kennen, ist halt mit 10 Gigabits eigentlich gerade am Limit. Die Lösung ist SFPs oder QSFPs, also das ist bei uns jetzt hier der Fall gewesen. Also hier jetzt gerade frisch beim Einbau haben wir so neue Switches eingebaut und das sind hier so wie als ein 100 Gigabit Link, der da drin ist. Hier, dieser Switch macht auch nichts anderes, als hier vorne die Pakete zu verarbeiten. Und da habe ich die Festplatte bei dem oder die SSD bei einem Teil gewechselt. Und da gibt es noch Single-Mode-Fiber, Multimode-Fiber, also für längere Übertragungsstreckung. Und es gibt noch DAC-Kabel. Das ist eigentlich so der RJ45-Ersatz. Also seht ihr hier an den schwarzen Dingern, das sind 100 Gigabit Kupferkabel. Jeweils gibt es dann noch so einen neuen QSFP-Konnektor. Mit dem neuen QSFP-Konnektor. Oder der ist schon, ehrlich gesagt, älter. Ja. Aber damit kann man aktuell 100 Gigabit übertragen. Neuere können dann auch schon mittlerweile, ich glaube, 400 bis 800. Aber dafür gibt es dann leicht andere Spezifikationen. Bei uns reicht noch 100 G komplett aus, dass das funktioniert. So, jetzt haben wir uns um die komplette Technik gekümmert, was da eigentlich gerade drin ist. Jetzt müssen wir den letzten Punkt noch gucken. Wie kommt das Internet da ins Rack? Ja, es sieht auf jeden Fall nicht so aus. Die erste Frage, die man sich da stellen so muss, ist, will ich IP-Access oder IP-Transit? Das sind ganz komische Begriffe. Die meisten, also ich habe es auch erst mal im Co-Location-Bereich überhaupt erst gehört. Aber die beiden Dinge erklären sehr viele Probleme erklären sehr viele Probleme vom Internet, mit beispielsweise Spoofed Packets, wann sie ein Problem sind und wann nicht. Also es gibt beispielsweise IP-Access, da kriegt er ein Internet, bekommt eine IP-Adresse gestellt und genau nur diese eine IP-Adresse oder dieses eine Netz davon könnt ihr verwenden. Das heißt, ihr geht zum Provider, sagt, ich hätte gerne einen Link. Der Provider sagt, okay, ich kann euch IP-Access geben. Ihr kriegt dann eine Verbindung reingestellt, Kabel, das verbunden wird quasi, und am Ende kommt da einfach eine IP-Adresse drauf. Das ist so ein bisschen wie bei der Fritzbox zu Hause. Nur halt ohne DHCP und automatisierte Konfiguration, aber so ein bisschen wie bei der Fritzbox. Diese eine IP-Adresse könnt ihr verwenden, könnt ihr komplett benutzen. Wahrscheinlich bekommt ihr noch ein größeres Netz extra dazu. aber ihr könnt ausschließlich diese IP-Adressen verwenden. Andere IP-Adressen sind nicht möglich. Ihr könnt auch nicht, also wenn der Provider das richtig macht, könnt ihr auch keine gespooften Pakete da reinschicken. Bei IP-Transit ist das jetzt ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht in die BGP-Thematik da genau richtig eintauchen, aber ihr braucht da auf jeden Fall ein autonomes System. Ihr braucht ein autonomes System. Ihr braucht eigene IP-Adressen, was euch auch mindestens bei einem, also mindestens /24-Netz, was euch aktuell so nach den Preisen so circa 10.000 Euro kostet. Oder ihr macht IPv6 only, aber ihr braucht auf jeden Fall eine gewisse Routbarkeit. Das hilft euch zwar, ihr müsst euch da aber, es gibt auf jeden Fall, also Internet kommt entweder über IP-Transit oder IP-Access da rein. Wenn ihr es ein eigenes AS habt, würde der wahrscheinlich IP-Transit holen. Wenn ihr kein eigenes AS habt und das erstmal aussparen wollt, diese ganze PGP-Thematik, holt euch IP-Access. So. Wie kommt dann das Internet aber wirklich daher? Ja. Erstmal holt ihr euch einen Carrier. Das kann die Deutsche Telekom sein. Das kann auch irgendwas wie 1&1 sein, also bekannte DSL-Provider. Das kann aber auch ein spezialisierter Rechenzentrumsprovider geben. Der gibt euch am Ende dann ein LoA von CrossConnect. Ein LoA ist ein Letter of Authorization. Der sagt eigentlich nichts anderes als, hey, ihr könnt jetzt hier, ihr dürft euch nachher verbinden. Und das ist jetzt nämlich genau das Ding. Ihr habt vorher das Pre-Cabling gehabt. Dieses Pre-Cabling geht so in so einen Meet-Me-Room und alles, was dann am Ende passiert, ist mit diesem, das ist wirklich ein Zettel, da ist eine Unterschrift drauf, das ist nicht kryptografisch signiert oder sowas. Damit geht dann ein Rechenzentrumstechniker hin, sagt, okay, das passt, macht den Meet-Me-Room auf und steckt einfach ein 20 cm langes Kabel an den richtigen Ports und ihr habt eine Lichtverbindung zu eurem eigentlichen Carrier. So, ihr müsst euch dann noch mit dem Carrier danach auseinandersetzen. Hey, 100 Gigabit wollt ihr vielleicht haben, vielleicht auch nur 10 Gigabit am Link. Dann müsst ihr euch noch einen Fiber-Typ zusammenbauen. Das kann sein, dass ihr CWDM, CWDM habt oder einfach Single-Mode-Fiber mit Long-Reach. Und am Ende müsst ihr euch noch auf eine Committed Data Rate einigen. Meistens ist es 10% von der Link-Bandbreite. Also das ist Traffic, den ihr sicher abnimmt. Und am Ende, es wird bezahlt, der Cross-Connect und die benutzte Bandbreite. So. Jetzt wird da eine Bandbreite verlangt. Was machen wir mit der Bandbreite? Die Cloud rechnet doch nach Gigabyte ab. Haben wir ein riesiges Problem. Weil, sieht so aus. Also es ist jetzt irgendwann im letzten Monat, es sind einfach mal 3 Tage bei uns rausgenommen, die Bandbreiten sieht circa so aus. Was mache ich damit? Ja, wenn Bandbreite abgerechnet wird, wird jetzt hier die Spitze abgerechnet, wird jetzt irgendwie das unten abgerechnet, wird Durchschnitt abgerechnet, da haben sie sich was überlegt, die Carrier, und dann haben sie gesagt, okay, also wir messen alle 5 Minuten und wir checken dann aus, ob du in und out, was der größere Wert ist. Und dann speichern wir über den kompletten Monat, speichern wir alles ab. Und am Ende sortieren wir die Datenpunkte nach der Größe und nehmen dann den 95. größten Datenpunkt. Nennt sie auch 95-Percentile. Kennt ihr, glaube ich, vielleicht auch so anhand von Request-Verteilung, wie lange so einzelne Requests am Server gebraucht haben? Ja. Und das sieht dann bei dieser Datenverteilung aus, so etwa. Also man sieht hier jetzt gerade, ich habe jetzt nochmal genau diese Datenpunkte hier alle nochmal nach Größe sortiert und man sieht jetzt hier, wie die Größe immer größer wird. Und am Ende sehen wir hier unseren 95% Wert, den habe ich jetzt gerade hier einfach markiert und das ist am Ende der Wert, der abgerechnet wird. Ihr seht, es gibt einige Spitzen, die oben drüber gehen, aber es gibt auch ganz viel, was unten drunter einfach leer ist. Heißt, wenn wir in der Zeit hier Traffic verbrauchen würden, würde der uns quasi nicht in Rechnung gestellt werden. Es ist aber so, wenn wir jetzt hier nochmal Traffic verbrauchen, dann treibt es den Wert weiter nach oben. Das ist manchmal auch ganz interessant zu sehen. Weil bei uns ist nämlich so, wir haben so eine Tagesverlaufskurve, aber manchmal haben wir auch Livestreams und die Livestreams ziehen extrem in den Mbit-Wert bei uns rein. Das ist nämlich für uns auch die Berechnung, wie viel Gigabyte kommen dann nämlich aus so einem Mbit raus, circa. Also in der Utopie ist es so, dass ein Mbit pro Monat 324 Gigabyte übertragen kann. Also das heißt, ein Mbit konstant übertragen, über einen kompletten Monat lang kommen 300 Gigabyte raus. Realistischer ist es aber eher so, dass wir auf die 200 Gigabyte kommen. Das war jetzt auch das, was wir gerade gesehen haben, mit dem normalen Tagesverlauf. Oder wenn es dann wirklich so ein Livestream mal noch dazu kommt, haben wir bei uns so um die 120 Gigabyte, die wir gerade mal mit einem Mbit übertragen können. Heißt, wenn man dann nachher einen gewissen Mbit-Preis zahlt, muss man mit einberechnen, wie der Traffic eigentlich verbraucht wird. Ja, also 95-Percentil war am Anfang auch ziemlich neu für mich. Das auch zu verstehen und auch zu verstehen, wie die Handhabung dabei ist, wo man das exploiten kann. So, kommen wir eigentlich noch weiter, ja, wie wir jetzt eigentlich dann rechnen. So, um den ersten Server zu betreiben, haben wir jetzt schon das Rack gehabt. So, und was brauchen wir denn noch alles im Rack, dass das irgendwie funktioniert? Wir brauchen einen Uplink, wir brauchen vielleicht nochmal einen zweiten Uplink, also zweites Mal Internet, dass es irgendwie hochverfügbar ist. Dann brauchen wir einen Switch, dann brauchen wir wahrscheinlich nochmal einen zweiten Switch, der das irgendwie hochverfügbar macht. Dann brauchen wir noch irgendwie out of band, dann brauchen wir noch überhaupt den eigentlichen Server und dann brauchen wir irgendwie noch, da kommen noch ein paar andere Nebenkosten, die ich jetzt gerade gar nicht dazu aufgeführt habe. Auf jeden Fall, die Startkosten sind hoch. Ich habe jetzt auch gar keine Preise dazu geschrieben. So, wie rechne ich jetzt das auf die Server um? Das sparen wir uns einfach. Weil ich komme jetzt zum eigentlichen Beispiel, was wir dann nachher wirklich betreiben. Wir betreiben beispielsweise auch ein Ceph-Cluster da drin mit S3, wo wir ganz viele Videos abspeichern. Und die Cost-Savings sind so groß und da ist auch nur so viel Error-Margin mit dabei, dass es total egal ist, wie viel das jetzt gerade wirklich kostet. So, also wir nutzen Ceph. Wir haben da so ein Mixed-Setup. Ich will nur kurz dazu noch erklären, was da alles wichtig ist. Jeder Chunk wird gerade bei uns auf 3 Disks abgespeichert. Also das komplette Videofile wird hochgeladen, das sind irgendwie so 100 Gigabyte, das wird dann in 4 Megabyte Chunks gemacht. Jeder 4 Megabyte Chunk wird dann dreimal irgendwo auf den Disks verteilt, gespeichert, auf 3 verschiedenen Disks, auf 3 verschiedenen Servern. Der Cluster sollte mit 80% Usage betrieben werden und wir können immer irgendwie Server hinzufügen. Also ich mache das jetzt einfach an einem Nettopreis oder Netto-Terabyte, was hinzugefügt wird, für unseren Server. Hier kann man dann auch sehen, wenn ich 1 Terabyte brutto als Server hinzufüge, fügen wir gerade mal 266 Gigabyte netto hinzu. Und wir können hier die Nummern dazu machen. Und ich habe jetzt einfach mal 3-4 verschiedene Servertypen mit zusammen aufgerechnet. Das ganz links wäre ein Mietserver von Hetzner, das ist ein ziemlich großes Teil. Dann haben wir so eine aktuelle Servermiete, die es noch beispielsweise gibt von einem Partner, der uns die Server einzeln zusammenstellen würde. Dann haben wir noch einen eigenen Serverkauf, also wenn wir das selber kaufen würde, was ich zusammenberechne. Und dann haben wir noch einfach mal Amazon S3, was das einzeln kosten würde. Ich habe bei Amazon S3 einfach mal 1000 Terabyte als Brutto beziehungsweise als Nettospeicher reingetragen. Macht euch da nicht kirre, weil das irgendwie so Faktor 20 hier Unterschied ist. Es geht darum, hier am Ende um diesen Preis eigentlich ziemlich genau. Wir haben hier bei einem Hetzner-Server, der kostet uns einmalig 80 Euro, 396 Euro dann jeden weiteren Monat. Wenn wir den 48 Monate betreiben würden, wären wir da bei dem 20.000 Euro los. So knapp. Wenn wir das mit der Servermiete machen, da zahlen wir aktuell 720 Euro, da werden wir auf 4 Jahre 35.000 Euro los. Wenn wir das aber selber alles zusammenbauen, sind wir bei 17.000 Euro. Der Wert ist jetzt gerade etwas, also der führt in die falsche Richtung hier mit dieser 1 Million Euro. Das bringt uns gerade nicht weit, weil der einfach das 20-fache abspeichert, der Gesamtwert. Wenn wir das jetzt aber auf 1 Petabyte zusammenrechnen, würden wir mit dem Hetzner-Server mit 230.000 Euro für einen kompletten Petabyte benutzen. Also wenn wir insgesamt 20 Server, glaube ich, hinstellen, nee, 12 müssten es, glaube ich, in die Richtung sein, wenn wir 12 Server hinstellen, würden wir 230.000 Euro in 4 Jahren ausgeben, um mit also 1 Petabyte auf Hetzner-Dedicated-Server zu haben. So, wenn wir das jetzt dann halt mit einer Servermiete, die hier für uns personalisiert ist, hätten wir 800.000 und einen Serverkauf hätten wir 300.000 und AWS hätten wir circa 1 Million. So, und da liegt eigentlich so dieser Punkt begraben, was mein Job ist. Wir haben da mehrere einzelne Arbeitsstellen, die wir damit noch finanzieren können, dass wir einen eigenen CEF-Server und einen CEF-Cluster betreiben können. Wir gehen aktuell nämlich auf diese Variante mit dem Serverkauf und vergleichen das auch gerade aktuell mit AWS S3. Es ist was ziemlich Einfaches zu vergleichen, aber das zeigt am Ende aus, es geht wesentlich günstiger ohne AWS. Was da jetzt noch dazu kommt, ist, wir haben aktuell speichern wir 3 Kopien insgesamt ab. Da kann man mit Erasure Coding nochmal die Hälfte einsparen bei CEF. Und zusätzlich müssten wir, also zusätzlich weder AWS S3 noch dieser Servertyp, der ist georedundant. Das sind die alle nicht. Die haben eins, sind über mehrere Availability Zones. Dementsprechend, wir haben ja auch keinen irgendwie direkten Vorteil von AWS, dass das irgendwie 4-fach so teuer ist. Ich weiß nicht, was die Preise sind, wenn wir das mal doppelt, also wenn wir bei AWS S3 die Georedundanz aktivieren würden. Aber an sich 5 Euro für ein Terabyte im Monat versus 22 US-Dollar, das ist eigentlich gerade so unsere Rechenbeispiel. Wenn ihr jetzt auch zusammenrechnet, das Rack, das da oben drauf kommt, was ich hier am Anfang hatte, das sparen wir uns ein. Komplett. Also wenn wir 2.000 bis 3.000 Euro für 48 Monate jeweils ausgeben, da sind die Kosten hier drin, die wir haben. Ja, das ist das am Ende, was wir da im Terabyte-Bereich haben. Oder im Petabyte, das Abspeichern, das ist eigentlich gerade auch so das Ding, warum wir Colocation bei uns machen und warum wir es bei uns betreiben. Jetzt kommen wir noch zu ein paar kleinen kurzen Learnings. Ich empfehle euch generell immer, eure Apps als erstes zu optimieren und nicht irgendwie in die Cloud auszuwandern. Wir haben das mit unserem eigenen CEF-Cluster gehabt. Wir haben da IO-Load durch 200 geteilt, weil wir das richtig bedient haben. Davor war es nicht richtig. Also wir hatten Probleme im CEF-Cluster, der total überdimensioniert war, hatten wir IO-Probleme. Ich empfehle euch, optimiert das Ding jetzt. Ist egal wie, ihr werdet Kosten sparen. Ihr werdet auch Fehler machen. Ihr seht diesen Server da gerade. Da fehlen Kabel, wenn man das hier richtig anschaut. Da stehen Stromkabel drin, da sind aber keine Dataplane-Kabel oder sowas drin. Unsere Festplatten waren einfach mal nicht da. Die Frage ist nämlich nicht, wann und wie, ob du Fehler machst, sondern wann und wie. Ihr werdet Fehler tun. Wir haben das auch regelmäßig gemacht. Und es sind immer die Unknowns, die euch treffen werden. Das passiert, wenn ihr da einen neuen Bereich macht. Das Ganze frisst dann euch natürlich auch Zeit weg. Die Frage, wie euch das da was bringt. Und verbringt so wenig wie nötig Zeit im Datacenter. Da drin ist laut, da drin ist warm und da drin ist kalt. Bereitet alles vor, was geht. Und bei uns hat es mehrere Data Center Besuche, das lösen wir vor Ort, das hat nicht funktioniert. Also so, ja okay, das machen wir dann da. Wenn du im Office in Ruhe sitzt und sagst, das lösen wir vor Ort, ist irgendwas falsch gelaufen. Ja. Dann halt noch was, also sucht eure Dienstleister aus, haben die ein gutes Sales-Team, haben die auch Bock, euch als Kunden zu haben? Ja. Wie geht es dann im Support und vor allem auch, wenn was schief geht, weil es wird ja was schief gehen, wer hat dann den schwarzen Peter? Und vor allem hast du das Gefühl, ob du Passierschein A38 besorgen musst? Also das merke ich eigentlich gerade regelmäßig bei unserem Dienstleister, das ist schwierig. Ja, dasselbe gilt aber auch für die Cloud. Und Listenpreise, ja, die sind eigentlich gut, habe ich jetzt irgendwie in den letzten 2 Jahren rausgefunden. Die sind nämlich nachvollziehbar, sind vergleichbar und die sind auch nicht gewürfelt irgendwo im Sales-Hinterzimmer. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zum Ende. Ja, was habe ich eigentlich alles nicht behandelt? Ich habe keine Dark Fiber Backhaul behandelt, also müsst ihr noch euch darum kümmern, vor allem, was passiert, wenn euer Lieblingscarrier nicht in eurem Lieblingsrechenzentrum liegt. So Wärmeverteilung im Rack, das wird auch nochmal so ein ganz spannendes Thema sein bei uns. Wir haben aktuell noch über zu viele Racks, zu wenige Server, dass das gerade ein Problem ergibt. Oder schaut euch auch nochmal Open Compute Hardware, also vom Open Compute Project an. Die Racks, die sind eigentlich im KMU aktuell noch nicht relevant, aber so kleinere Sachen gibt es da, so wie so OCP-NICs. Wie gesagt, die sind hot-swappable. Schaut euch nochmal an, so wie Liefergarantien für Ersatzhardware sind. Bei uns ist es so, das sind Software gelöst. Wenn bei Zeft eine Disk ausfällt, dann sind 200 andere Disks gerade dabei, die irgendwie zu, ja, frisch zu befüllen und zu ersetzen. Ja, hallo? Guckt euch Vertragslaufzeiten an, wie lange Liefergarantien sind. Das kostet alles nach einer Stange mehr, aber ihr müsst für euch durchrechnen. Wir haben das einfach alles geskippt, weil wir einfach extrem viel Hardware vorrätig haben und es ist einfach nicht wichtig, dass der Cluster in 4 Stunden da wieder eine neue Disk eingebaut ist. Schaut euch auch generell Sustainability an. Also bei uns war es jetzt bis jetzt, wir haben einfach drauf geguckt, da soll die grüne Strom sein und dann passt es mal soweit und lass uns das Rack mal zusammenbauen und betreibt Asset Management. Ihr braucht's. Also jeder hier aus der Cyber Security, der wird mich, also würde ich jetzt gerade sagen, so, das ist die allererste Sache. Ne? Ihr müsst das auch tun. Also holt euch irgendwie so eine Netbox. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Holt euch auf jeden Fall sowas, weil ohne Asset Management seid ihr spätestens mit ISO-Prüfung oder sowas, habt ihr echte Probleme. Die können auch nachher so richtig schöne Graphen und das alles, können sie alles euch zeigen. Ja. Das war's. Danke.
Dann einmal schönen Dank. Haben wir Fragen aus dem Publikum?
Da hinten.
Fangen wir mal hier an.
Okay, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe nämlich eine Frage zu der Server-Hardware. Ihr habt da, sagen wir mal, normale Blades drin. Habt ihr euch mal überlegt, ob es eine Alternative wäre, Richtung Mainframe zu gehen? Gab es da irgendwie Überlegungen zu oder nicht? Und wenn ja, warum?
Mainframe?
Ja, bitte. Genau.
Ein ganz einfacher Grund. Wir haben im CEF eine Clusterung aus vielen Disks und vielen Servern und die sind, das ist bei uns nennt sich das, also das ist einfach ein Blast Radius. Also wenn ein Server ausfällt, wie viel reißt der eigentlich gerade mit? Da ist CEF extrem entspannt, weil wenn ein Server ausfällt, läuft der Cluster mit den anderen 50 Servern weiter. Das ist eigentlich so der Punkt, warum wir dann nicht auf den Mainframe wollen. Ich habe auch persönlich keine Erfahrung damit.
Ja, danke für den Vortrag erstmal. Ich habe beim Thema Sustainability ein paar Punkte vermisst. Und zwar finde ich bei der Auswahl von digitalen Infrastrukturen, also du hattest über das Rechenzentrum ein paar Folien, da geht es eben nicht nur um CO2 und grünen Strom, Also es geht auch um Energieeffizienz, es geht um nicht klimaschädliche Flüssigkeit oder Kühlung, also halogenfreie Kühlung. Es geht um Energieeffizienz, es geht auch um andere Indikatoren. Es gibt auch übrigens ein Siegel, den Blauen Engel für Rechenzentren, der eben auch eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsaspekten beinhaltet und eben nicht nur auf CO2 sozusagen oder grünen Strom.
Also, ja, geht. Das war auch also der letzte Punkt in die Richtung, was haben wir denn eigentlich nicht gecovert, war es auch in die Richtung angeschaut. Ich habe mir es nicht groß angeschaut, was wir da eigentlich noch gemacht haben oder was wir da noch tun sollten. In meiner Vorstellung, wir schauen nämlich gerade auch viel auf Gebrauchthardware, weil wir die aktuelle Leistungsgeneration einfach sieht für mich nach einem linearen Anstieg von Verbrauch und Rechenleistung aus, das brauchen wir nicht. Da ist halt extrem viel CO2 schon eingespart, weil es nicht ausgegeben wird. Das war mein Punkt. Ich glaube, da sind schon irgendwie so 50% davon bearbeitet. Die anderen 50%, die haben wir uns noch nicht drum gekümmert. Also da schaut euch selber drum um.
Ja, erstmal danke für den Vortrag. Hand aufs Herz, farbige Kabel, funktioniert das wirklich? Also für euch, also wenn ich bei mir im Rack bei 2 Höheneinheiten dann trotzdem 48 Stromkabel habe, das mit der Farbe ist dann untergeordnet bei 24 in gleicher Farbe. Also ich muss dann eher Kabelclips verwenden oder vorbeschriftete Kabel, weil die Farbe allein hilft mir nicht mehr wirklich.
Ich habe bis vor ein paar Jahren 3 Rechenzentren gehabt mit insgesamt 50.000 Blades und etwa 10 Megawatt. Und wir haben an einem Zeitpunkt, weil es 3 Phasen sind, auf 3 Farben umgestellt, schwarz, blau und rot. Und es hat die Fehlerrate bei der Installation enorm gesenkt. Es hat außerdem die Endabnahme enorm vereinfacht, weil man auf einen Blick sofort sieht, was Sache ist. Und das andere, was wir noch gemacht haben, wir haben die Kabel auch noch vorkonfektioniert auf 4 Längen, damit du keine rumhängenden Kabelschwänze hast, die im Luftstrom dann noch die Kühlung versauen. Alles in allem sind es marginale Mehrkosten und der Effekt war enorm durchschlagend.
Das mit dem Gehirn auf Touren kommen noch nicht gebootet. Also die Erfahrung zeigt einfach, der Hands-on-Service, der nachts um 3 nebenbei noch den Nachtwächter gibt, dem kann man ganz klar erklären, der Port, wo groß die 1 draufsteht, da kommt das rote Kabel rein, das kapiert er. Aber zu gucken, in welcher PDU welches Stromkabel endet, und dass die Weißen alle zu weiß müssen, die Schwarzen alle zu schwarz, das kriegt er auf die Reihe. Und dass in einem Server niemals 2 Schwarze oder 2 Weiße oder 2 Blaue drinstecken dürfen, kriegt er auch auf die Reihe. Der ist kein ITler, der ist im Zweifelsfall der Nachtwächter, den sie ganz billig eingekauft haben. Und für den muss ich es im Prinzip machen. Oder der Azubi, den er mitgenommen hat, weil man Manpower braucht.
Ja. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser eine ausgesteckte Switch, den wir da schon mal hatten, dass das damit auch behoben wäre. Also ich habe es jetzt bei uns gemerkt, wir haben das am Anfang mit einfach mit schwarzen Kabeln, da ist dunkel in dem Rack, das siehst du irgendwann auch ganz schnell nicht. Also so, und was kostet das Kabel mehr? 1 Euro auf 10. Das fällt bei uns nicht ins Gewicht.
Gut, weitere Fragen? Gut. Nee, sieht so aus, als hätten wir es geschafft.
Ja, ich glaube, die wollen
Bene, alle danke. Einen schönen Abend.